Mein Opa, er war wirklich sehr besonders für mich. Jedes Mal oder ziemlich häufig, wenn ich als Kind bei ihm war, da haben wir lange Spaziergänge unternommen. Und bei den Spaziergängen war es so, dass ich oft anders zurückgekommen bin, als ich losgegangen bin. Ich konnte auf diesen Spaziergängen meinen Opa alles fragen. Er hat mir viel über die Natur erzählt, aber auch viel über sein Leben. Und ich wusste, wenn ich meine Fragen ganz offen und ungeschützt stelle, dann wusste ich, mein Opa, der verurteilt mich nicht. Er stellt mir manchmal unbequeme Fragen und er heißt auch nicht alles gut, was dem kleinen Hermann in den Kopf kommt. Aber mein Opa liebt mich. Da war ich sicher. Und ich habe meinen Opa so häufig wie möglich aufgesucht. Und auch noch später dann, als ich kein Kind mehr war und kurz vor der Hochzeit stand, da bin ich zu meinem Opa gefahren und habe gesagt, Opa, was ist in einer Ehe wichtig? Was würdest du heute, wenn du die Oma noch mal heiraten würdest, was würdest du heute anders machen? Und mein Opa hat viel erzählt. Und ich weiß noch, dass seine Antwort mich echt tief erschüttert hat, weil sie so ehrlich war und so weise war. Mein Opa gehört zu den Menschen, die mich stark geprägt haben, die mich im Gebet und auch mit den Gesprächen stark begleitet haben. Und ich bin ihm heute noch von Herzen dankbar dafür. Und erst sehr, sehr viel später habe ich gemerkt, wie besonders solche Beziehungen sind. Solche Beziehungen sind wertvoll und selten wie ein Diamant. Eigentlich leider. Leider deshalb, weil Gott sich eine Gemeinde vorgestellt hat, die voll ist mit genau solchen Beziehungen. Eine Gemeinde, in der Beziehung gelebt wird, die mich als ganze Person herausfordert. Beziehungen, in denen ich mich bedingungslos angenommen weiß und mich auch deswegen, weil ich mich bedingungslos angenommen weiß, auch bedingungslos öffnen kann. Eine Gemeinde, in der Beziehungen gelebt werden, wo Ermutigung, wo Korrektur ganz normal sind, weil ich weiß, ich bin meinem Gegenüber einfach wichtig. Mein Bruder, meine Schwester, die liebt mich. Und deswegen schenkt er oder sie mir sein oder ihr Herz und seine Gedanken. Diese Art von echten Beziehungen, das ist die Grundidee von Christsein und von Gemeinde. Die Gemeinde lebt von genau solchen Beziehungen. Der Beziehung zu Christus zum einen, aber auch die Beziehung untereinander. Eins von ganz vielen Beispielen der Bibel für solche Beziehungen ist die Gemeinde in Ephesus. Wir lesen im Epheserbrief, dass die Gemeinde ein Ort ist, in der jeder die von Gott empfangenen Gaben einfach entdecken kann, entfalten kann, wo er sich einbringen kann. Ein Ort, in der Entfaltung und Wachstumsmöglichkeiten da sind, wo einer den anderen stützt, wo einer den anderen trägt. Gemeinde wird uns im Epheserbrief, aber auch quer durchs Neue Testament vorgestellt als eine Lebens-, Lern- und Dienstgemeinschaft, damit Gott groß wird und damit sein Evangelium unter die Leute kommt. Gemeinde ist ein Ort, in dem man seine Fragen, seine Zweifel äußern kann und füreinander Verantwortung übernimmt. So begegnet uns das in der Bibel. Und heute würden wir mit unseren Worten sagen, die Gemeinde in Ephesus und die anderen Gemeinden waren voll von Mentoring-Beziehungen. Leute, die schon weiter im Glauben waren, haben die Leute begleitet und gefördert, die erst ganz frisch dabei waren. Leute, die noch jung waren, die hatten geistliche Väter und geistliche Mütter und wurden von ihnen befähigt, ihren Glauben zu leben. Das bedeutet Mentoring. Aber ich will noch mal genauer hinschauen. Was ist denn damit gemeint? Klar scheint, es geht irgendwie um Förderung, Wachstum, irgendeine Art von Beziehung. Und deutlich wird uns das, wenn wir uns ein bisschen vor Augen stellen, woher der Begriff Mentoring kommt. Das ist kein neuzeitlicher Begriff aus dem Management. Ebenso wenig ist das kommt dieser Begriff namentlich in der Bibel vor. Der Begriff Mentoring, der hat seinen Ursprung in der griechischen Mythologie. Da war Odysseus, vielleicht dem einen oder anderen noch aus dem Schulunterricht bekannt, der war auf dem Weg nach Troja. Und weil sein Sohn Telemachos nicht mitnehmen konnte, hat er seinen Freund Mentor angefragt und gesagt, hier, pass auf ihn auf. Und Odysseus wollte, dass Mentor auf seinen Sohn aufpasst, dass sein Sohn gut aufgehoben ist. Und deswegen sagte er zu seinem Freund Mentor, erzähl ihm alles, was du weißt. Mentor sollte für Telemachos, also der Begleiter, Führer, Berater, Erzieher sein. Jemand, der einen Lebens- und Erfahrungsvorsprung hat, gibt diese Erfahrung weiter an einen Jüngeren, damit dieser Jüngere daraus Vorteile für sich ziehen kann. Aber das Prinzip des Mentorings ist noch älter als der Begriff. Schon im Alten Testament können wir lesen, wie Gott Mentoring nutzt, um Menschen auf seinen Dienst für ihn vorzubereiten. Josua zum Beispiel wurde zum Beispiel der Mentee, also Mentee, das ist so das Gegenstück zum Mentor. Also Josua wurde der Mentee von Mose. Und wir können lesen zum Beispiel in 2. Mose 32, dass Josua so zwischen Mose und dem Volk Israel stand. Also Mose und Josua, das war eine ganz besondere Beziehung, eine besondere Mentorbeziehung. Und auch im Neuen Testament finden wir eine Reihe von Mentoring-Beziehungen. Jesus und seine Jünger, ganz bekannt, Barnabas und Paulus oder Paulus Timotheus. All das sind so Beziehungen, die herausragen, wo wir was lernen können daraus. Keith Anderson und Randy Rees haben ein gutes Buch über Mentoring geschrieben und das trägt den Titel Geistliches Mentoring und den Untertitel Geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern. Ich sage es nochmal, geistliche Patenschaften entwickeln, die persönliches Wachstum fördern. Und ich finde, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt, was gemeint ist. Es geht beim Mentoring um geistliche Förderung, um Befähigung, damit man als ganze Person gestärkt wird und wächst. Und gerade heute, in der Zeit, in der vieles so schnelllebig und unsicher ist, ist für viele das tiefe Bedürfnis, einen Mentor zu haben, einen Begleiter zu haben, einen Förderer zu haben, sehr groß. Und regelmäßig kommen Jugendliche, aber auch Erwachsene zu mir und fragen mich, wen, Hermann, kannst du mir als Mentor empfehlen in der Gemeinde oder auch außerhalb von der Gemeinde? Und wir brauchen erfahrene Vorbilder. Wir brauchen Leute, an denen wir uns orientieren können, ohne dass uns jemand vorschreibt, was wir tun sollen. Mentoren, das kann man vorstellen wie Reisebegleiter auf dem Lebensweg. Sie sind Berater, sie sind Helfer. Vorhin hatte ich ein Gespräch und da sagte jemand zu mir, Hermann, Mentoring, ich bin mal gespannt, was das genau ist. Mentoring, Coaching, Seelsorge, wo ist denn da genau der Unterschied? Und das ist wirklich so. Mentoring hat eine ganze Reihe von Geschwistern. Seelsorge, Coaching, Zweierschaften, Mikrogruppen, Gebetspatenschaften. All das sind wichtige Geschwister des Mentoring. Und alle diese Geschwister sind wertvoll. Und doch hat das Mentoring nochmal seinen ganz eigenen Wert. Und deutlich wird es vielleicht, wenn wir uns so ein paar Unterschiede anschauen. Und damit es nicht so unübersichtlich wird, beschränke ich mich jetzt mal auf die Unterschiede von Mentoring, Seelsorge und Coaching. Einfach mal nur die drei. Der Unterschied, der Hauptunterschied, den ich sehe, liegt im Wesen bzw. im Schwerpunkt der Begleitung. In Mentoring, da ist es so, dass es sehr unterschiedliche Phasen gibt. Aber so dynamisch und so unterschiedlich diese Phasen auch sind, die Beziehungen untereinander, die unterscheiden sich dennoch von Seelsorge oder Coaching. Beim Mentoring, da liegt der Fokus auf der Förderung des Mentees. Der Mentee steht in ganz, ganz unterschiedlichen Lebensprozessen und in diesen Lebensprozessen, da wird er begleitet. So ein formuliertes Ziel von Anfang an, das es zu erreichen gilt, ist hier nicht notwendig. Ein Ziel kann sich auch im Prozess der Begleitung irgendwie nochmal entwickeln oder verändern. Und es geht beim Mentoring also lediglich um die Förderung und die Unterstützung des Mentees. Und zwar in seinem ganz grundsätzlichen Lebensentwurf. Es geht also darum zu helfen, dass der Mentee seine Berufung erkennt. Es geht beim Mentoring also vor allen Dingen um den Prozess. Wenn wir jetzt mal das Coaching anschauen, als ein Geschwister vom Mentoring, da liegt der Fokus ganz stark auf der Zielorientierung. Coaching fragt, was ist dein Ziel? Wie ist der Ist-Zustand? Welche Möglichkeiten gibt es, das Ziel zu erreichen? Und wie sehen die nächsten Schritte dorthin aus? Es geht beim Coaching also ganz stark um das Ziel. Wie kann ich ein Ziel erreichen? In der Seelsorge ist meistens so eher der problemorientierte Fokus im Vordergrund. Es geht um eine konkrete Hilfestellung bei einer Schwierigkeit. Sei es, um Handlungsalternativen zu entwickeln oder zu erkennen, was treibt mich eigentlich immer wieder in diese problematische Handlung? Es geht also bei der Seelsorge vor allen Dingen um mein Problem, das mich belastet. Natürlich gibt es immer wieder Überschneidungen zwischen Mentoring, Coaching und Seelsorge. Aber grundsätzlich sind es sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Alle Schwerpunkte, die sehr wichtig sind für die Entwicklung meiner Persönlichkeit und meines geistlichen Lebens. Und genauso wie selbstverständlich in der Gemeinde Seelsorge anerkannt und gebraucht wird und wertgeschätzt wird, genauso brauchen wir sehr vielfältige Mentoring-Beziehungen. Und das führt mich zu meiner These für heute. Die These ist, die Gemeinde Jesu braucht Mentoring-Beziehungen. Matthias sagte es vorher schon, in der Wirtschaft, in den Universitäten, da boomt Mentoring schon lange. Und viele Forschungen belegen, dass Mentoring die Entwicklungschancen von Berufseinsteigern messbar erhöht. In der Wirtschaft ist also Mentoring einer der Schlüssel zur Entwicklung von jungen Einsteigern und von Leuten, die von der neuen Leitergeneration. Und weil die Unternehmen erkannt haben, Mentoring ist wirksam. Mentoring ist wichtig für meinen Unternehmenserfolg. Und deswegen wird in den Firmen immer wieder viel Geld in die Hand genommen und die Verantwortlichen sorgen dafür, dass Mentoring eine feste Institution wird. In den Firmen, in der Wirtschaft ist Erfolg messbar. Und wenn Mentoring messbar ist oder messbar dem Erfolg dient, dann ist es wichtig und dann ist es auch sein Geld wert. In Gemeinden, da definieren wir manchmal lieber nicht so genau, was Erfolg ist. Unter dem Mantel göttlicher Gnade und wird am Ende irgendwie doch alles gut werden. Und wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann fragen wir manchmal auch nicht nach den Erfolgsaussichten, wie denn auch, wenn der Erfolg gar nicht definiert ist. Und natürlich gibt es auch viel wichtigere Dinge in der Gemeinde für uns Christen als Mentoring. Zum Beispiel, dass wir zur Ehre Gottes leben und dass wir seine Schöpfung gut verwalten. Das ist, wenn man theologisch betrachtet, eine unserer wichtigsten Bestimmungen als Mensch. Oder was anderes, Menschen zu Jünger Jesu machen. Das ist theologisch gesehen einer der wichtigsten Aufträge, die Jesus uns und seinen Jüngern am Ende gegeben hat. Und auch unsere Gemeindevision ist ja auch hier verankert. Oder dem Heiligen Geist Raum geben. Das ist so der theologische Schlüssel für kreative Veränderung, für Einheit unter Christen, für Erweckung. Alles sehr wichtig. Oder Leib Christi zu sein in der sichtbaren Form von Gemeinde, und zwar mitten in unserer Gesellschaft, relevant für unsere Gesellschaft. Und so weiter und so weiter. Es gibt noch viele solche Dinge, die wirklich wichtig sind. All das sind echte Kernthemen unseres Glaubens. Und ich könnte über jeden Punkt, den ich jetzt gesagt habe, eine feurige Predigt halten, wo mein Herz übersprudeln würde und die Wichtigkeit erklären von genau diesen Dingen. Aber am Ende hängen all diese Themen an einer Frage. Wo sind die Christen, die das leben? Wo sind die Christen, die demütig sind, die in ihrer Persönlichkeit gereift sind, die die richtigen Prioritäten setzen können, die ihre Gaben, die ihr Leitungspotenzial entwickelt haben und das ganz normal in ihr Leben einbauen, was sie brauchen, um geistlich zu brennen, ohne auszubrennen. Und dafür ist Mentoring hilfreich. Um unter uns Christen solche Persönlichkeiten heranwachsen zu sehen, die sich dann um das wirklich Wichtige im Reich Gottes kümmern. Manchmal brauchen wir nicht nur einen feurigen Appell, sondern einfach sachliche Argumente für eine Sache. Und deshalb will ich meine Thesen, die ich jetzt so gesagt hatte, mit 6 Argumenten unterfüttern. Und ich will betonen, nur 6 Argumente. In der Vorbereitung hatte ich auf einmal eine ganz lange Liste von Argumenten, die vermutlich so ein schönes Wochenendseminar füllen würde. Aber einige Argumente will ich dennoch mit euch teilen. Es gibt aber natürlich auch viele andere. Hier also nochmal die These, die Gemeinde Jesu braucht Mentoring-Beziehungen. Nun zu den Argumenten, warum Mentoring in der Gemeinde unverzichtbar ist. Das erste, ich habe es schon mal erwähnt, Mentoring ist biblisch. Die Bibel ist voll von unterschiedlichen Mentoring-Beziehungen. Und Beziehungen, die es einfach mal wert sind, in einzelnen Predigten oder einem Bibelstudium mal etwas genauer angeschaut zu werden. Hier kommen mal ein paar Beispiele. Von Paulus zum Beispiel bekommen wir Einblicke als Mentor, was von Johannes Markus, von Silas, von Timotheus, von Titus und von vielen anderen. Er hat eine ganze Menge Leute begleitet. Für ihn war Mentoring scheinbar normal. Oder Jesus als ein Vorbild für eine Mentoring-Gruppe. Für Jesus scheint Mentoring normal gewesen zu sein. Elia ist Mentor von Elisa, Eli von Samuel. Jonathan und David haben so eine, Fachbegriff, Peer-Mentoring-Beziehung, also eine Beziehung, die auf gleicher Ebene verbunden ist. Mose ist Mentor für Josua. Lest mal genau diese biblischen Geschichten und da fällt es mir schwer, einzelne rauszupicken. Die Bibel ist voll davon. Wie findet hier Befähigung? Mentoring statt. Und ihr werdet feststellen, solche Beziehungen, solche Mentoring-Beziehungen, die gehören wie selbstverständlich zu einer geistlichen Entwicklung dazu. Das zweite Argument, was ich auch sehr reizvoll finde, Mentoring kann helfen, konfessionelle Mauern abzubauen. Einige Jugendliche aus unserer Gemeinde haben sich Mentoren in anderen Gemeinden gesucht. Und jede Gemeinde hat so ihre eigene Tradition, ihren eigenen Stallgeruch und so kann geistliche Horizonterweiterung passieren. Mauern werden abgebaut, die Einheit der Christen wird gestärkt. Für mich persönlich ein großer Grund zum Jubeln. Das dritte Argument, Mentoring hilft im Umgang mit unseren zunehmend komplexeren Lebensherausforderungen. Also in einer geistlichen Partnerschaft, also Mentoring, erlaube ich jemanden, dass er in mein Leben hineinschaut. Dass er mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung begleitet und dass er mich fördert. Und ich habe jemanden an meiner Seite, der in mein Leben hineinreden darf und mit mir gemeinsam nach Gottes Wegen für mein Leben fragt. So etwas, das ist ein Geschenk. Und es ist eine enorme Hilfe in den komplexen Lebensherausforderungen unserer Zeit. Berufswahl, Partnerwahl, Karriere, Familienplanung und so weiter. Mit einem erfahrenen Mentor, mit einem erfahrenen Begleiter und Förderer fällt vieles viel leichter. Vierter Argument. Mentoring ist ein wertvolles Instrument zum Gemeindeaufbau. Stell dir mal vor, Eine Gemeinde, in der allein nur mal alle verantwortlichen Mitarbeiter, das wären bei uns etwas über 200, einen Mentor haben und sich zusätzlich in 1 bis 2 junge Leute investieren. Ein multiplizierendes System von verantwortlichen Mitarbeitern, die geistlich brennen, die in der Persönlichkeit wachsen und die ihr von Gott gegebenes Potenzial einbringen. Also für mich klingt das verlockend. Und ich weiß es, dass es von einigen Gemeinden hier in unserer Umgebung mit sehr guten Erfahrungen auch schon so gelebt wird. Und solche doppelte Mentoring-Beziehungen, also gleichzeitig als Mentor und als Mentee, solche doppelten Mentoring-Beziehungen haben sehr, sehr viel Kraft. Denn ich lerne von Anfang an, dass Geben und Nehmen immer zusammenhängt. Ich habe jemand, der mich in einer geistlichen Patenschaft Verantwortung für mich übernimmt und ich gleichzeitig befähige auch andere. Und in Ländern, in denen bezahlte Kräfte für eine Gemeinde nicht denkbar sind, wird auf diese Art und Weise das Überleben der Gemeinde gesichert. Zum Beispiel sind die Gemeinden in Afrika. Viele dieser Gemeinden sind von einem ganz, ganz starken Wachstum geprägt. Und sie können in diesem Punkt auch ein Vorbild für uns sein. Sie haben kein Geld, sie haben keine Ressourcen für eine Ausbildung ihrer, für eine Anstellung von Leitern. Aber häufig haben sie einen sehr, sehr guten Mentoring-Standard. Das 5. Argument. Mentoring übernimmt einen Teil der früheren Aufgaben einer Mehrgenerationenfamilie. Also die Weitergabe von Werten, von Orientierung, von Vorbildern im Glauben, sich reiben können, gefördert werden. Mentoring, das ist die Chance für geistliche Väter und Mütter, um etwas weiterzugeben, was früher selbstverständlich so in den Großfamilien und von unseren Großeltern und Eltern geleistet wurde. Und das letzte und 6. Argument, Mentoring hinterlässt ein Erbe. Was wollen wir, dass am Ende unseres Lebens über unserem Leben steht? Oder anders gefragt, was wünschst du dir, dass die Leute an deinem, sagen wir mal, 70. Geburtstag über dich sagen werden? Und ich persönlich träume davon, dass viele aufstehen werden und wirklich nur kurz und knapp sagen, danke Hermann, dass du mich begleitet und gefördert hast. Das hat einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass sich Gottes Segen in meinem Leben entfaltet hat. Für mich und für andere. Leider ist es so, dass Erkenntnis und Tat nicht immer identisch sind. Wenn du jetzt also hier drin sitzt und sagst, ja, ich sehe, Mentoring ist wichtig, dann ist es leider nicht so, dass du ab heute Mittag dir eine Mentoring-Beziehung suchen wirst. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich ab 18 Uhr nichts mehr essen sollte und außerdem weiß ich auch, Sport ist ziemlich wichtig, das weiß ich. Aber ich halte mich gerade nicht daran. Und deswegen, obwohl ich es weiß, nützt es mir gar nichts. Und diese Lücke zwischen Wissen und Tun, die trifft also auch in vollem Umfang fürs Mentoring zu. Das Meinungsforschungsinstitut Empirica hat eine Studie unter jungen Erwachsenen durchgeführt. Und sie haben gefragt, was findest du besonders wertvoll für deine geistliche Entwicklung oder für dein Brennen für Gott? Was ist das besonders Wertvolle? Und ganz, ganz klarer Sieger bei dieser Umfrage war Mentoring. Und ein paar Fragen später wurde gefragt, was von diesen Dingen hast du in deinem Leben fest installiert? Und ganz unten, weit abgeschlagen, steht Mentoring. So sind wir. Wir wissen, was wir brauchen, um geistlich feurig zu leben, um geistlich zu wachsen, um lebendig und fröhlich als Christen zu leben, um ein Segen für diese Welt zu sein. Also kümmern wir uns doch darum, dass wir uns holen, was wir brauchen. Wisst ihr, Stolz und Lauheit, das sind die Feinde von Mentoring. Und unter uns nicht nur von Mentoring. Und vielleicht fragst du dich jetzt, traue ich mir zu, für jemanden ein Mentor zu sein? Was muss ich denn dafür können? Für Mentoring, das ist die gute Nachricht, braucht man erstmal keine besonderen Gaben oder Fähigkeiten, sondern vor allen Dingen ein weites Herz für Menschen. Was für eine Begleitung wichtig ist, ist natürlich Vertrauen, Offenheit, Zeit. Und wenn du dir vorstellen kannst, jemanden zu begleiten, dann bitte Gott erstmal für diese Person. Vielleicht fällt dir dann auf einmal eine Person ein, wo du sagst, ja, die hat Gott mir aufs Herz gelegt. Die soll ich jetzt ansprechen. Und wenn du unsicher bist, ich will dir zurufen, viele junge Christen sehnen sich nach einem Mentor. Auch wenn man keine besonderen Begabungen oder keine besonderen Fähigkeiten braucht, so muss man doch die Bereitschaft als Mentor für einige Dinge mitbringen. Und vier davon will ich mit euch teilen. Die erste Bereitschaft ist, die Bereitschaft, in sein Leben hineinschauen zu lassen. Eine Begleitung, die ist persönlich. Da geht es nicht um Ziele, da geht es nicht um eine Sache, sondern es geht um eine Person. Und der Menti, der lernt nur dann etwas Gutes von mir, wenn ich die Wahrheit sage, wenn ich ihn nicht belüge. Wie mein Opa mich auch an seinen Fehlern immer wieder teilhaben ließ, so darf ich auch die Wahrheit über die Dinge, die mich verletzt haben, die mich beschäftigen, wo ich noch nicht fertig bin, auch dem Menti mit auf den Weg geben. Ich muss keine fertige, perfekte Person sein. Dabei ist allerdings wichtig, dass es nicht darum geht, dass der Mentor seinen Schmerz hier aufarbeitet. Das geschieht in der Seelsorge. Sondern hier geht es immer um Befähigung des Mentees. Die Bereitschaft und Offenheit ist also sehr wichtig. Die zweite Bereitschaft ist die Bereitschaft, selber geistlich zu wachsen und sein Gottesbild zu korrigieren. Wer andere Menschen begleitet, der weitet seinen eigenen Horizont. Und er lernt auf einmal andere Lebenskonzepte, andere Einstellungen kennen. Er lernt einen Glauben kennen, der sich vom eigenen Glauben auch unterscheidet. Manches, was für mich so selbstverständlich ist, ist für andere völlig fremd und völlig unpassend. Und auch hier ist es wichtig. Es geht nicht darum, dass der Menti eine Kopie von mir wird. Und deswegen muss ich diese herausfordernden Dinge mit Gott besprechen. Und ich muss dazu bereit sein, meine eigenen Überzeugungen auch immer wieder zu hinterfragen. Jeder von uns sieht Gott nur bruchstückhaft und verzerrt. Jeder. Und Gott gebraucht häufig das Leben und den Glauben von anderen Menschen, dass ich mein Bild über ihn wieder zurechtrücken kann. Die dritte Bereitschaft ist die Bereitschaft zu säen, ohne zu ernten. Zu säen, ohne zu ernten. Gerade in der Jugend, im Magnum, erlebe ich es Jahr für Jahr. Wir begleiten junge, erfahrene Teens zu mündigen, jugendlichen Mitarbeitern. Und wenn dann diese jungen Perlen dann ausgebildet sind, dann machen sie den Schulabschluss und gehen zum Studium und zur Ausbildung und sind nicht mehr hier. Aber andere Gemeinden, die profitieren von diesen kostbaren Leuten. Diese Bereitschaft, Dinge anzulegen, ohne dass ich die Früchte der Arbeit genießen kann, und dann die jungen Menschen dann auch wirklich wieder in Gottes Hände loszulassen. Das ist ein wichtiger Lernschritt für einen Mentor. übrigens auch für Eltern. Und die vierte Bereitschaft ist die Bereitschaft, beschenkt zu werden. Weil manchmal erleben wir ganz genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Das sind Eltern, Schule, Arbeitsstelle, Freunde, Gemeinde, was auch immer. Die haben schon so viel vorbereitet. Und wir geben nur einen ganz kleinen Impuls, einen ganz kleinen Anstoß und dürfen auf einmal erleben, wie auf einmal was ganz Neues durchbricht und entsteht. Das ist bewegend. Und hier gilt, was der Mentor Paulus an die Korinther schreibt. Im 1. Korintherbrief Kapitel 3 steht ab Vers 5. Nun, was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Aber Gott hat es wachsen lassen.